Ja, liebe Geschwister, als ich den vorgeschlagenen Predigtext für heute gelesen habe, fiel mir ein, dass wir in wenigen Wochen ja Volkstrauertag hier haben und an diesem Tag gedenken wir ja in besonderer Weise an die zwei Weltkriege mit vielen Gefallenen, vielen Toten an Elend, Hunger, Holocaust, Flucht, was auch immer einem da in den Sinn kommt. Da trauert ein Volk um seine Toten, hält inne und wird sich bewusst, dass Schuld vergeben werden muss, um letztendlich wieder heil zu werden. Und heutzutage beschränkt sich unser Augenmerk längst nicht mehr auf unser Land. Wir haben durch die gute Versorgung, durch die Medien, ja weltweit alles im Blick oder weitestgehend alles im Blick, was da so passiert. Und mittlerweile ist der Krieg bis auf 2 Flugstunden von uns entfernt auch an uns herangerückt. Wir sehen es an den Kriegsflüchtlingen, die hier eine neue Heimat suchen. Wir sehen es aber auch an den Demonstrationen, wo Menschen Solidarität zeigen mit bedrohten Völkern. Ja, und letztendlich werden in unserer Mitte sogar Kämpfer für den IS angeworben. All das nehmen wir wahr. Und all das ist auch mittlerweile ein Politikum geworden. Wir können das ja nur verfolgen. Insofern müssen wir uns fragen, wie sollen wir uns als Christen bei alledem positionieren? Nun, es gibt die Möglichkeit, sich so zu verhalten wie die 3 Affen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Sollen wir uns etwa in unsere heile Gemeindewelt zurückziehen? Oder sollten wir es doch wagen, unser Christsein verwässern zu lassen, wenn wir uns unter den Menschen mischen? Einen interessanten Brief zu diesem Thema finden wir im Prophetenbuch Jeremia. Das ist ja der Text für heute. In diesem Text, in diesem Brief schreibt Jeremia den an Babylon Deportierten ins Exil. Sie waren ja roundabout 600 Jahre vor Christus verschleppt worden. Die gesamte Oberschicht war weggeführt worden in Verbannung. Und sie waren dort in einer fremden Umgebung, ohne Heimat, ohne Gott, dessen Wirksamkeit nach ihrem Verständnis ja auf Israel beschränkt war. Und man kann gut nachvollziehen, dass sie ihre neue Umgebung von ganzem Herzen abgelehnt haben. Und letztendlich hofften sie auch bald, wieder nach Hause kehren zu können. Sie saßen praktisch auf ihren Koffern, die sie erst gar nicht ausgepackt hatten. So kann man sich das vorstellen. Aber hören wir zunächst einmal in diesen Brief rein. Es ist aus dem Kapitel 29 im Buch Jeremia. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 10. Da heißt es: Der Prophet Jeremia schickte aus Jerusalem einen Brief an die 7 Oberhäupter, die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babylonier überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. König Jojachin, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem waren zusammen mit den Schmieden und Schlossern Jerusalems in die Verbannung geführt worden. Elasa, der Sohn von Schafan, und Gemaja, der Sohn von Hilkia, nahmen Jeremias Brief mit, als Zedekia sie zu König Nebukadnezar nach Babylon geschickt hatten. Jeremia schrieb Folgendes: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von den Propheten und Wahrsagern in die Irre führen, die mit euch in Babylonien leben. Gebt euch nicht mit diesen Träumern ab, die ja doch nur verkünden, was ihr hören wollt. Sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen, und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Soweit der Text. Wenn man sich diesen Text wirklich ein paar Mal durchliest, dann gewinnt man tatsächlich den Eindruck, dass da ganz viele Zumutungen drin stecken. Eine schwerer als die andere. Die erste Zumutung ist die, dass das nicht eine kurze Stippvisite ist, die die Menschen da in Babylon durchleben müssen. Jeremia raubte den Verbannten direkt die Hoffnung, schnell wieder nach Hause zurückzukehren. Die Heilspropheten, die Gott in seinem Brief ja hier anprangert, verkünden zeitgleich, dass Gott stets gütig ist und alles wieder gut machen würde und die Wünsche der Exilierten erfüllte. Nur zu gerne haben diese Menschen ihnen Glauben schenken wollen. Das kann man ja auch ganz menschlich nachvollziehen. Aber Jeremia widersprach ihnen. Gott erfüllt nicht alle Wünsche. Seine Wege entsprechen nicht immer unseren Vorstellungen. Ich habe das zumindest schon so erfahren. Es bleiben immer Fragen, Zweifel und auch Dunkelheit. All das müssen wir aushalten. Und trotzdem gilt es, an Gott festzuhalten. Die zweite Zumutung in diesem Brief ist, dass Gott hier verantwortlich ist. Gott ist verantwortlich. Die Feinde des Volkes behandelten die Verbannten ziemlich grausam. Sie taten es, weil Gott es wollte bzw. zuließ. Sie haben also nicht gegen Gottes Willen gehandelt. Denn schließlich haben nicht die Feinde das Volk ins Exil geführt, sondern Gott selbst hat sie verbannt. Das muss man klar haben. Und es war eine logische Folge ihrer Abkehr von Gott, ihr Hochmut, allein zu Lösungen zu kommen, ihr fehlendes Gebetsleben, ihre verschlossenen Ohren für Gottes Reden und ihr lautes Tösen, wo Stille eigentlich dran gewesen wäre. All das hat sie in die Lage gebracht, in der sie nun waren. Wagen wir mal einen Sprung auf der Zeitschiene 2500 Jahre weiter. Gibt es nicht auch in unserem Leben so Zeiten, die sich wie eine Verbannung anfühlen? Wir sind vielleicht auf einer Arbeitsstelle in eine Sackgasse geraten oder unsere Partnerschaft ist gegen die Wand gefahren oder kurz vor dem Zerbruch. Unsere Kinder gehen andere Wege als die, die wir ihnen vorgelebt haben. Und noch anders, wir sind allein, einsam und ohne Aussicht wirklich auf Veränderung. Und da muss man sich fragen, können wir diese Verbannungen als Gott gewollt annehmen? Sie vielleicht auch als Chance nutzen, Dinge zu klären und mal wirklich ein Reset zu machen, leer zu werden vor Gott und sich wieder komplett auf Gott zu verlassen und auf Gott zu werfen, und ihm wirklich alles zu überlassen, ihm zu vertrauen, grenzenlos, bedingungslos. Manchmal höre ich, dass Geschwister sagen, ja, das Böse hat mich attackiert. Das ist natürlich einfacher, als zuzugestehen, dass Gott diese Situation, in der ich mich befinde, einfach auch zugelassen hat. Die dritte Zumutung in diesem Text, ja, da geht es um einen Acker letztendlich. Die Verbannten sollten einen fremden Acker bebauen. Sie sollten Pflanzen in die babylonische Erde setzen. Bisher gingen sie davon aus, und das habe ich mal nachgelesen, dass über die babylonischen Felder der babylonische Gott Marduk wachte. Das war damals wohl der Hauptgott des babylonischen Volkes. Und vielleicht dachten sie, sollen wir jetzt hier die fremden Götter übernehmen? Aber Jeremia schenkt ihnen eine vollkommen neue Sicht auf diese Situation. Der Gott Israels ist mit seinem Volk ins Exil gegangen. Und dieser Acker, den sie da bearbeiten sollten, der gehörte nicht irgendeinem Ortsgott, sondern es war einfach nur ein Acker. Sie sollten sich deshalb ans Werk machen und mit dem Segen Gottes sich in der Fremde auch arrangieren, Wurzeln schlagen, sich einbringen. Und dann würden sie immer noch ihrem Gott gehören. Der Prophet Hesekiel, ein Prophet, der mit dem Volk im Exil lebte und dort wirkte, hatte dazu eine eindrückliche Version. Kann man mal nachlesen im ersten Kapitel beim Propheten Hesekiel. Da steht Folgendes, dass eben Gott, dass er Gott auf einem Thron sah mit Rädern und ins Exil fahren sah. Lest mal nach. Also habe ich auch noch nie so bewusst wahrgenommen, aber fand ich doch interessant. Was wir aus diesem biblischen Bericht, so denke ich, lernen können, ist, dass unser Platz mitten in dieser Welt ist und nicht an einem heiligen, abgesonderten Fleckchen. Wir sollen uns einbringen, Aufgaben übernehmen, zum Wohl anderer agieren. Das Johannesevangelium überliefert das Gebet von Jesu, das er an den Vater im Himmel richtete für seine Gemeinde, wo er sagte, Vater, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Schaut mal nach im Johannesevangelium Kapitel 17. Mitten in einer gottlosen und glaubenslosen Umgebung, da ist unser Ort, wo wir Gottes Erfahrung machen können und wo wir Salz sind und da, wo wir Licht sind. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Wir müssen nicht Salz und Licht werden, sondern wir sind Salz und Licht, so wie Jesus das gesagt hat. Wir sind gefragt, wenn es darum geht, Menschen aus der Fremde auch zu integrieren, Begegnung zu fördern und für sie auch in unseren Nachbarschaftsgesprächen einzutreten. Wir nehmen derzeit aber wahr, dass ein anderes Klima in unserem Volk herrscht. Die vierte Zumutung in diesem Brief, da ist von Lebensfreude die Rede in der Verbannung. Schwer vorstellbar. Die Exilierten sollten sich vermehren. Hier redet Jeremia wahrscheinlich davon, dass die Israeliten Mischehen mit den Babyloniern eingehen sollten. Wir spüren da in diesem Brief auch ein Stück weit eine große Freiheit, mit der Jeremia das im Auftrag Gottes da schreibt. Das zeugt auch von einem starken Glauben, dass das so sein sollte. Und er hatte keine Angst, dass die Babylonier den Israeliten irgendwann mal das Wasser abgraben könnten, sie übernehmen könnten, vereinnahmen könnten, sondern er ging von Gottes Kraft aus, die stärker ist und auch überzeugend ist. Wenn wir das in diesem Brief, wie wir ihn ja eben gehört haben, oder zumindest den Ausschnitt, da hören wir ein Stück weit die Schöpfungsgeschichte im Hintergrund. Mit Gottes Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Wie diese Aufforderung damals in eine neue Welt beschrieb, zu Beginn, so auch hier in diesem Brief. Die Verbannten werden aus ihrer Trauer herausgerufen. Etwas Neues, eine neue Zeit beginnt. Und Kinder sind ja auch immer Symbole dafür, ne? Großvater Klaus, ihr habt das ja jetzt vor wenigen Tagen erlebt. Christen haben viel mehr Grund zur Lebensfreude und zu einem positiven Blick in die Zukunft. Denn der auferstandene Jesus, der kommt uns entgegen. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, bewegt uns genau in diese Richtung, wenn wir das wollen. Und Jesus betet dafür, dass die Saat aufgeht, diese wunderbare Saat. Denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und das heißt, wir beziehen unsere Lebenskraft von ihm allein, nur von Jesus. Das müssen wir auch jeden Tag neu durchbuchstabieren am Beginn des Tages. Dass Jesus unsere Kraftquelle ist, dass Jesus unsere Orientierung ist. Nun, dieses Kinderkriegen müssen wir so nicht wörtlich nehmen, denn es ist ja auch ein Bild für einen Aufbruch, Lebensbejahung und eine ansteckende Lebensfreude. Und die Lebensfreude können wir ja auch fröhlich mehren. Und nun kommt, was kommen musste. Die fünfte und letzte Zumutung, aber auch die härteste. Die Israeliten sollten für ihre Feinde beten. Na, wie wir das zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, das Böse mit Gutem überwinden. Das trifft jetzt hier genau zu beim Volk. Die Feinde hatten dem Volk die Heimat genommen, ihren Besitz, ihre gesamte Lebensgrundlage und auch noch oftmals ihre Verwandten. Und dann sollten sie für diese bösen Menschen auch noch beten. Unglaublich. Aber Jeremia nimmt sie hier ganz eindeutig in die Pflicht. Er drängt sie förmlich dazu, die Feinde Gott zu überlassen. Überlassen wir unsere Feinde einfach Gott. Er zeigt ihnen auf, dass das Beste für die Feinde wäre, wenn Gott ihr Herz erreichte und veränderte. Wenn die Feinde auf Gottes Seite kommen, wird es den Exilierten auch gut gehen. Und dieses Anliegen ist für Jesus zentral geworden. Es ist seine ständige Hausaufgabe für uns, zumindest für mich. Wir sollten für die Menschen beten, die uns verletzt haben, die uns Unrecht getan haben, die schlecht über uns geredet haben, die sich gegen uns auf unsere Kosten durchgesetzt haben. Für sie sollen wir beten, damit Gott an unserem Zorn, an meinem Zorn, an unseren Verletzungen, an meinen Verletzungen auch wirklich arbeiten kann. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Genau so ist es. So meint es Jesus. Es ist nicht gut, wenn unsere Gedanken ständig darum kreisen, was der oder die getan hat. Wir merken doch selbst, dass uns das nicht gut tut, dass wir bitter werden. Und das macht uns auch krank. Gott will uns das alles abnehmen. Wir sollen das alles bei Gott liegen lassen. Er wird sich um all das kümmern. Und wenn wir Gottes Willen diesbezüglich beachten, dann werden wir auch heil. Dann werden wir auch heil. Wir helfen uns selbst damit. Der Vers 11, den ich eben nicht gelesen habe, mit dem Vers möchte ich eigentlich schließen. da sagt Gott dem Volk dann, ich will euer Glück. Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu geben, eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Gott wird sich mitten in der Wüste finden lassen. Er will unser Glück und nicht unser Unglück. Er will Zukunft für uns. Und die einzige Aktivität, die er von uns erwartet, ist, dass wir ihn wirklich von Herzen suchen. Amen.